Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna. Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, auch diese Woche zu Fabulari. Wir widmen uns heute wieder mal der französischsprachigen Literatur, aber nicht der Literatur Frankreichs, wie man meinen könnte, sondern wir springen heute nach Kanada. Und hierfür habe ich mir eine Expertin auf dem Gebiet eingeladen, und zwar Hanna Volland. Hallo, liebe Hanna.
Hallo, Stefanie. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast hier. Wie wir bereits angekündigt haben, wollen wir eben heute ein bisschen in die kanadische Gegenwartsliteratur mit dir springen. Und zwar wollen wir konkret über das Werk Les Allongés von Martine Delvaux und Jennifer Bélanger sprechen. Bevor wir jetzt aber zum Thema kommen, hätten wir gern eine kurze Vorstellung von dir, weil ich ja vielleicht nicht alle Zuhörenden kennen.
Ja, sehr gerne. Ich habe Frankreichstudien und vergleichende Literaturwissenschaften im Bachelor und Master studiert und bin dann für die Promotion an die University of Toronto gegangen, wo ich jetzt zu zeitgenössischem autobiografischen Schreiben in der französischsprachigen Literatur forsche. Und hier setze ich mich vor allem mit Fragen von Engagement und Agency, also dem feministischen Konzept der Handlungsmacht oder Fähigkeit, auseinander.
Sehr spannend. Ja, unser Gespräch heute orientiert sich ja ein bisschen an dem Vortrag, den du gehalten hast, und zwar an der Tagung, die wir hier im Institut für Romanistik an der Uni Wien hatten, und zwar hieß die Queer and Feminist Relationships in Contemporary Fictions in Romance Cultures, und den treuen ZuhörerInnen ist vielleicht diese Tagung schon ein Begriff, da wir sie bereits im Gespräch mit Stefan Lessmann, das war Episode 45, erwähnt hatten, der ebenfalls bei der Tagung dabei war. Ja, für jene, für die das Thema jetzt neu ist, es wird auch einen Sammelband geben, der dann rauskommen wird, und da kann man dann unter anderem eben auch Hannas Beitrag lesen. Also für jene, die das Thema heute interessiert oder wo das Interesse heute besonders geweckt wird, wird man das dann nachlesen können, sobald der Sammelband veröffentlicht wurde, und wir werden das Ganze in den Shownotes verlinken. Tja, wie der Titel der Tagung vielleicht auch schon verrät, ging es ja eben um unterschiedliche Formen von Beziehungen. In deinem Forschungsprojekt geht es ja um eine sehr spezifische Form von Beziehungen, die wir sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Literatur kennen, nämlich dem Zitieren bzw. der Intertextualität. Was hat denn nun Zitieren oder Intertextualität mit Feminismen zu tun, und warum ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen?
Ja, in der feministischen Wissenschaftstheorie ist in den letzten Jahrzehnten immer wieder die Frage aufgekommen, inwiefern Zitierpraktiken patriarchal geprägt sind und starke Auswirkungen haben auf Formen der Marginalisierung in der Wissensproduktion. Und hier geht es oftmals ganz konkret darum zu sagen, dass die Frage, wer wen zitiert, gar nicht neutral ist, sondern wirklich politisch geladen. Und in meinem Vortrag habe ich mich vor allem auf Sarah Ahmed und ihr 2017 erschienenes Buch Living a Feminist Life gestützt. In ihrem Buch und auch auf ihrem Blog hat Ahmed immer wieder gezeigt, wie in akademischen Kreisen so eine sogenannte Politik des Zitierens betrieben wird. Also damit beschreibt sie, dass bestimmte Wissenshierarchien reproduziert werden und dabei die Stimmen von ForscherInnen of Color oftmals systematisch verdrängt werden, womit dann wiederum rassistische und diskriminierende Strukturen in der Wissenschaft geprägt werden. Und was ich jetzt interessant fand an Ahmeds Überlegung ist, dass sie der feministischen Theorie eine Funktion des World-Making, also des Weltenschaffens, zuschreibt. Also für sie erlaubt uns Theorie nicht nur abstrakte Darstellung von Wirklichkeit, sondern Wissen, das uns hilft, uns in der Welt zu orientieren und zu positionieren. Und da spricht sie jetzt in ihrer sehr bildhaft metaphorischen Sprache und auch in Anlehnung an Audre Lordes berühmten Satz »The master's tools will never dismantle the master's house« von Zitaten als feministischen Bausteinen, mit denen wir dann wiederum neue Häuser oder Welten bauen können, die die Türen öffnen zu inklusiveren Formen der Wissensproduktion.
Ja, wir sind in dem Fall ja auch alle Forschenden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man als forschende Person jetzt mit sowas um, wenn man quasi in der Theorie sich ja sehr intensiv mit den ganzen Prozessen beschäftigt. Wie lässt sich das dann praktisch auch umsetzen, wenn man beispielsweise in der eigenen Forschungspraxis sich darum bemüht, beispielsweise den Forderungen einer Sarah Ahmed nachzukommen?
Ja, ich denke, dass wenn wir an uns selbst den Anspruch stellen, feministisch zu forschen, dann sollten wir durchaus Ahmeds Aufforderung nachkommen und versuchen, ich sage mal, tradierte Zitierwege zu verlassen und beispielsweise unsere Bibliografien anzuschauen und einfach mal zu gucken, welche Stimmen wir hier möglicherweise immer wieder zitieren und welche Stimmen wir auslassen und vergessen und wie können wir diese Lücken füllen. Mhm. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, weil natürlich bestimmte Wissenstraditionen mehr legitimiert sind oder wir auch im Studium nur mit bestimmten etablierten Epistemologien in Berührung kommen. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass es hier weniger darum geht, bestimmte Werke auszuklammern oder komplett auszuradieren, als wirklich aus so einer sich selbst reproduzierenden Zitierschleife auszubrechen und Disziplinen zu vervollständigen.
Ja, das kann auch gewisse Vorzüge haben, wenn man nicht die immer selben Texte beim Zitieren heranzieht.
Ja, genau.
Genau. Ja, lass uns jetzt vielleicht von diesem etwas theoretischen Einstieg langsam zur Praxis kommen und ein wenig über das Essay sprechen, um das es heute gehen soll. Kannst du uns denn vielleicht eingangs ein paar Eckdaten liefern zu Les Allongés?
Ja, sehr gerne. Also das Buch ist 2022 bei Heliotrop, einem Verlag aus Quebec, erschienen und wurde von zwei Autorinnen gemeinsam geschrieben. Das ist einmal Martine Delvaux, die ist eine bekannte Schriftstellerin und Professorin. Sie hat mehrere einflussreiche feministische Essays und Autofiktionen geschrieben. Und ihre Co-Autorin ist Jennifer Bélanger, Doktorandin und auch Autorin von einem weiteren Roman. Und die beiden haben sich jetzt zusammengetan, um in Les Allongés ihre persönlichen Erfahrungen von chronischer Krankheit zu besprechen und dabei aber auch die Entwicklung des Medizindiskurses und des gesellschaftlichen Umgangs mit vor allen Dingen weiblich gelesenen Krankheitsbildern zu problematisieren.
Ja, klingt ja schon mal sehr spannend. Was war es denn jetzt aber konkret, wo du dir gedacht hast, ja, der Text, der wird sich wunderbar eignen dazu, hier vielleicht einen Vortrag über Beziehungen zu machen? Was ist denn das Besondere an dem Text?
Also das Spannende an dem Buch war erst einmal natürlich der Aspekt von kollaborativem Schreiben, der natürlich direkt zum Thema gepasst hat. Dann im Buch aber leider eher wenig thematisiert wird. Zum Beispiel wissen wir nie, welche Passagen von wem geschrieben wurden. Und was mich dann im Zuge der Vorbereitung noch ein bisschen mehr beschäftigt hat, war tatsächlich die Form, weil die eher ungewöhnlich ist. Also es ist keine traditionelle Erzählung, auch keine Autobiografie in dem Sinne. Das Narrative ist wirklich auf ein Minimum reduziert und wir haben eher ganz kurze, aneinandergereihte Fragmente oder Aufreihungen, die dann in sehr dichter, poetischer Sprache Erinnerungen, Gedanken und Anekdoten teilen. Und dazu kann man noch sagen, dass diese Fragmente dann immer von Zitaten und Referenzen durchzogen sind. Also es geht von Shakespeare und Nietzsche bis hin zu Maya Angelou und Silvia Federici. Und obwohl das Buch nur 140 Seiten hat, finden wir fast so genauso viele Referenzen und Literaturbelege in dem Text. Ja, genau, da lag für mich auch dann das feministische Potenzial des Textes, nämlich in dieser Art des Schreibens, das im Austausch und Dialog stattfindet und über das Zitieren eine Form von Gemeinschaft und Solidarität herstellt.
Ja, das passt ja wunderbar zum Thema. Genau, wie du ja bereits erwähnt hast, ist ja das zentrale Thema des Buches eben chronische Krankheit bzw. chronische Schmerzen, wo eben auch sehr persönliche Erfahrungen aufgearbeitet werden unter anderem. Wenig überraschend ist auch dieser Diskurs über Krankheit und Schmerz bzw. eben dieser medizinische Diskurs androzentrisch geprägt. Inwiefern wird das Ganze in dem Buch denn aufgegriffen, kritisiert oder vielleicht auch aufgearbeitet?
Ja, also Delvaux und Bélanger kritisieren erst einmal sehr offen die sehr ungleiche Beziehung, die oftmals sich herstellt zwischen ÄrztInnen und PatientInnen. Und da zitieren sie beispielsweise aus Gesprächen, die sie selbst geführt haben mit Ärzten, in denen sie mit Petite Madame angesprochen wurden, ihre Beschwerden oftmals nicht ernst genommen wurden oder sie wieder weggeschickt wurden. Gleichzeitig thematisieren sie auch die generell essentialistischen Tendenzen des Medizindiskurses und gehen zum Beispiel auf Etymologie und medizinische Quellen ein. Zum Beispiel verweisen sie auf alte Schriften, in denen zwischen männlichem und weiblichem Schmerz unterschieden wurde. Also weiblicher Schmerz wurde lange als natürliches Schicksal angesehen, die Schmerzen der Frau als biologisch unvermeidbar erklärt, wohingegen männlicher Schmerz mit Kriegserfahrungen und anderen Entbehrungen in Verbindung gebracht und da regelrecht verherrlicht wurde. Und zuletzt kann man auch noch sagen, dass sie viele aktuelle Beispiele von konkreten Ereignissen nennen, in denen vor allem Women of Color und indigene Frauen hier in Kanada mit Diskriminierung und Rassismus im Gesundheitswesen zu kämpfen haben. Hm. Und da zum Beispiel nennen sie den Tod von Joyce Achacorn, die hier in 2020 in einem Krankenhaus in Quebec verstorben ist, weil sich nicht um sie gekümmert wurde.
Ja, gerade auf diese intersektionale Dimension kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Du hast uns ja auch eine Textpassage mitgebracht und ich würde vorschlagen, wir hören vielleicht einfach mal kurz rein und dann kontextualisierst du uns das Ganze ein bisschen.
C'est long moment passé en Angers. Parce que la souffrance physique est un frein sur la route de la vie, sont aussi des moments où je fais la grève de la domesticité, m'enfilant télésérie sur télésérie, feuilletant livre sur livre, couchée en chien de fusil, à la fois distraite et attentive, comme sur le divan des psys. La panthère noire, érigée en blason pour son élégance, sa vision nocturne, ses crocs et ses griffes lui permettant de se défendre contre l'ignorance des visages blancs plongés dans le sable, et qui refuse de voir, de comprendre, de changer. « I am sick and tired of being sick and tired », dit une militante afro-américaine pour les droits civiques, Fannie Lou Hamer.
Also in diesen zwei kurzen Passagen sieht man sehr gut, denke ich, dieses lose, fragmentarische Zusammenspiel von einerseits autobiografischen und anderen nicht fiktionalen Elementen, also in diesem Fall ein geschichtliches Element, das sehr charakteristisch ist für diesen Text. Und wir sehen aber auch, wie die medizinisch geprägten Begriffe von Krankheit und Müdigkeit semantisch ausgedehnt werden. Also in dem Zitat von der bekannten Bürgerrechtlerin Fannie Hamer wird das Wort sick ja im übertragenen Sinne verwendet, findet aber dann ganz klar einen thematischen Nachhall in den anderen Formen der Müdigkeit und der Erschöpfung, die im Buch beschrieben werden. Und diese ganz unterschiedlichen Darstellungen der Ermüdung, ganz egal, ob sie krankheitsbedingt sind oder nicht, bieten, denke ich, für Bélanger und Delvaux Anknüpfungspunkte für gemeinsame feministische und intersektionale Kämpfe. Also das ist wirklich so ein wiederkehrendes Thema in diesem Buch.
Mhm. Willst du vielleicht noch andere Beispiele dahingehend erwähnen?
Ja, zum Beispiel gibt es auch ein anderes Zitat, in dem Monique Wittig genannt wird und ihre Figur der Guerrière, also der Kämpferin, der weiblichen Kämpferin, aufgegriffen wird, um diesen gemeinsamen Kampf darzustellen und natürlich der Bezug zu Monique Wittig dann wieder zu einem lesbisch geprägten Feminismus hergestellt wird. Aber wie ich auch meinte, kann man hier natürlich auch die vielen Beispiele aus dem Tagesgeschehen nennen, die sie nennen, aus Zeitungsartikeln. Ja.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich ja hier um einen sehr speziellen Zusammenhang zwischen dem eigentlichen Text und diesen eingeschobenen Zitaten. Kannst du uns vielleicht nochmal genauer erklären, was denn da jetzt das Besondere an dieser Art und Weise zu zitieren ist?
Ja, also das Besondere an dem Text ist, denke ich, dass die Zitate in den Fließtext eingearbeitet sind und ganz flüssig in die Sätze der Autorin übergehen, ohne Brüche oder Lücken. Und diese Form des Einwebens ist besonders, weil sie halt eine Sprechsituation erzeugt, in der die Stimmen dann wirklich auch ineinander fließen. Gleichzeitig werden die Zitate aber auch immer durch eine Kursivschrift markiert und die Namen der AutorInnen am Rand notiert. Also es wird nie das Schreiben anderer sich angeeignet. Und ich würde sagen, dass diese Form der Intertextualität hier den Text ziemlich eindeutig in die Textgattung der Autotheorie einschreibt, weil nämlich deutlich wird, wie Zitate und Belege als literarisches Mittel eingesetzt werden, um hier eine Form der Intimität herzustellen. Mhm. Also um es anders zu sagen, Zitate schaffen hier Nähe, Zusammengehörigkeit, aber auch Solidarität.
Genau, jetzt ist eben der Begriff der Autotheorie gefallen. Vielleicht kennen den Begriff ja nicht alle. Also könntest du uns vielleicht kurz erklären, was man gemeinhin darunter versteht? Vielleicht aber auch, was du spezifisch jetzt darunter verstehst bei deiner Analyse oder bei diesem konkreten Text.
Ja, sehr gerne. Also der Begriff wurde unter anderem von Maggie Nelson bekannt gemacht, die so in 2015 ihr Buch Die Argonauten beschrieben hat. Und sich wiederum auf Paul Preciado bezieht und dessen Testo Junkie. Es finden sich aber letztlich ganz viele frühere Beispiele von Autotheorie in der feministischen Literatur. Es ist einfach nur der Begriff, der tatsächlich in den letzten Jahren so zur Berühmtheit gekommen ist und auch immer mehr erforscht wird. Also ich habe mich in meinem Vortrag vor allen Dingen auf Lauren Fournier gestützt, die erste Monographie zu dem Thema veröffentlicht hat. Und sie fasst unter Autotheorie alle diejenigen Arten des Schreibens, die autobiografische, kritische und theoretische Elemente kombinieren und dabei sich letztlich auch dem feministischen Verständnis vom Persönlichen als Politischen verschreiben. Und was jetzt formal so besonders ist und mich auch dazu bewegt hat, mit der Autotheorie zu arbeiten, ist, dass diese hybriden Texte einerseits sehr intime persönliche Erfahrungen über intertextuelle Bezüge verständlich machen und andererseits aber aus diesen Vernetzungen zwischen Texten neues Wissen schaffen und schöpfen. Und daher kommt dann auch der begriffliche Zusammenschluss von Auto und Theorie.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank für die Erläuterung. Zu guter Letzt würde ich noch gern auf den Titel des Werks zurückkommen, relativ unkonventionell ganz am Schluss, aber vielleicht um das Gespräch ein bisschen abzuschließen. Und zwar siehst du in Les Allongés, also ja quasi die Liegenden, mehr als nur ein Begriff für eben in diesem Fall kranke Frauen. Und zwar kann der Begriff deiner Meinung nach ja auch stellvertretend für andere Gruppen herangezogen werden. Willst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja. Wie ich schon bezüglich der eingelesenen Textpassage bemerkt hatte, werden im Buch ja ganz verschiedene Arten der Erschöpfung beschrieben, also krankheitsbedingt, aber auch gezeugt durch politische und soziale Bedingungen. Und die Figur der Allongée, die auch tatsächlich immer nur im Plural genannt wird, wird so über den Lauf des Textes hinweg immer wieder semantisch neu besetzt und ausgeweitet. Und ich denke, dass so am Ende sich ganz verschiedene Kämpfe und Formen der Unterdrückung kreuzen in dieser Figur, die sowohl Eigenbezeichnung als auch Gruppenbezeichnung wird. Und damit nicht nur die Liegenden bezeichnet, sondern also nicht nur die vom Körper eingenommene Position, sondern auch eine politische Positionierung. Also hier wird zum Beispiel auch wieder Sarah Ahmed und ihre Theorie zu Orientierung genannt und ich denke, dass durchaus diese Richtung eingenommen wird im Werk. Und vielleicht kann ich ja auch noch hinzufügen, dass also dieses sehr weitläufige Verständnis von Krankheit und derer, die als krank bezeichnet werden, findet man auch in anderen Texten aus den feministischen Disability Studies wieder. Zum Beispiel hat Johanna Hedwar in 2015 das Manifest Sick Woman Theory veröffentlicht, in dem die Sick Woman all diejenigen meint, die historisch pathologisiert und marginalisiert wurden und dadurch bis heute mit den Konsequenzen dieser Ausgrenzung und auch Unsichtbarmachung zu kämpfen haben. Und genau, also da wird genauso ein sehr weiter Begriff von Krankheit und Kranksein und welche Situation und Position dies in der Gesellschaft dann mit sich bringt, thematisiert.
Ja, super spannend. Jetzt hast du ja sehr viele interessante Dinge mit uns geteilt. Zu guter Letzt dann noch vielleicht meine Lieblingsfrage. Was war denn für dich die spannendste Erkenntnis dieser Analyse? Oder vielleicht auch, gab es denn gewisse Forschungslücken, auf die du gestoßen bist im Rahmen dieser Arbeit?
Also ich denke, für mich das Spannendste an dieser Arbeit war wirklich zu sehen, wie in dieser feministischen Theorie, aber auch Literatur, neue Formen von Intertextualität aufkommen und beschrieben werden und wie wir aus so einem sehr formalistischen Denken über Intertextualität herauskommen und im Prinzip zu einem bisschen mehr affektiven oder emotionalen Verständnis auch kommen. Das denke ich für uns als LeserInnen ja durchaus auch immer wichtig ist in Texten, nämlich dass hier ja Zitate einfach diese Nähe schaffen, das Miteinander sprechen und eine Form von Solidarität. Und ja, ich denke, gerade in Texten, in denen es um Krankheit geht, also Erfahrungen, die an sich sehr isolierend sein können und die vielleicht auch von politischem Engagement abhalten können. Also man kann vielleicht nicht rausgehen auf die Straße und demonstrieren und mit anderen gemeinsam kämpfen, aber dass eben über die Literatur und das Schreiben diese Gemeinschaft doch auch hergestellt werden kann.
Ja, wunderschönes Schlusswort. Dann möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken, liebe Hanna. Vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Vielen lieben Dank an dich auch und es hat mich gefreut.
Ja, sehr gerne. Und an alle Zuhörenden, wir hören uns wieder in 2 Wochen.